So, ihr Lieben, nun kommen wir zu der Predigt, auf die ich mich wirklich freue. Aber ich sage euch ganz ehrlich, am wichtigsten ist mir wirklich, dass Gott unter uns handelt und dass wir in diesen Gottesdiensten, die wir feiern, jeder von euch etwas von diesem Lebendigen spürt, der da ist. Und nun will ich euch etwas sagen, was er mir aufs Herz gelegt hat für diese Zeit. Und ich will so einsteigen, auch ein bisschen an das anknüpfen, was Ossi zu Beginn gesagt hat, es gibt ja einige von euch, die treffen sich als Kleingruppe und schauen sich einen Film über Jesus an, eine Serie. The Chosen, die zweite Staffel, läuft in unserer Gemeinde. Und eine Erfahrung, die ich immer wieder von Menschen höre, ist so. Da höre ich, die Serie zeigt mir nicht nur den Sohn Gottes, sondern auch den Menschen Jesus. Oder ich kann mir jetzt die Situation, in denen bekannte Jesus-Geschichten in der Bibel erzählt werden, viel besser vorstellen. Ich kann das gut nachvollziehen. Man liest ja so Texte, vielleicht hat man sie schon oft gehört, und plötzlich in dieser Serie wird gezeigt, wie ist denn das drumherum? Diese ganz normalen Menschen, wie erleben sie denn das, dass plötzlich ja Jesus in ihrer Mitte ja Teil ihrer Gemeinschaft wird und dann einfach redet und handelt und macht? Ich finde diese Erfahrungen mit der Serie sehr wertvoll. Zu leicht vergisst man, dass die biblischen Texte von ganz normalen Menschen erzählen. So Menschen wie du und ich welche sind. Und wir lesen in den biblischen Texten, wie diese normalen Menschen eine persönliche Beziehung mit Gott leben. Dieser für uns gewohnte, als Christen gewohnte, aber doch unglaubliche Gedanke. Weil es sind ja nicht nur die Menschen, die die Nähe Gottes suchen, sondern wir lesen ja in diesen Bibeltexten von einem Gott, der die Nähe zu Menschen sucht. Also es geht genau umgekehrt auch. In meiner Predigt will ich mit euch zwei Menschen und ihre Berufung anschauen. Es sind ein Mann und eine Frau. Sie heißen Simeon und Hanna. Zwei Menschen, ganz normale Menschen, wie du und ich, die in einer persönlichen Beziehung mit diesem Gott leben. Es sind zwei alte Menschen, die auf ein langes Leben mit Gott zurückblicken können. Und es sind zwei Menschen, denen Gott eine Berufung gegeben hat. Einer Berufung, der beide ihr ganzes Leben gewidmet haben. Ich verrate euch an dieser Stelle noch nicht, was ich glaube, was ihre Berufung ist, die Gott ihnen gegeben hat. Ich lese uns nachher den Predigtext und nach dem Predigtext, dem Bibeltext, frage ich euch einfach, was denkt ihr? Was ist so die Berufung von Simeon? Was ist die Berufung von Hanna? Und ihr könnt dann kurz sagen, was ihr da erkannt habt. Aber ausgehend von beiden biografischen Beispielen im Bibeltext will ich dir die Frage stellen, was ist deine Berufung? Was ist dein Sinn des Lebens? Wofür lebst du? Was ist ein Ruf Gottes in deinem Leben, der dir diese Frage beantwortet? Es geht also darum, finde deine Berufung. Und ich sage gleich am Anfang, ich glaube und wünsche es mir auch, dass viele von euch hier sitzen und sagen, ich habe die Berufung Gottes für mein Leben schon gefunden. Dann hör das und identifiziere dich mit dem, wie es Simeon ging und wie es Hanna ging, und freu dich daran, dass du diesen Ruf Gottes in deinem Leben gehört hast und deine Berufung kennst. Und entdecke das wieder, was so wertvoll daran ist. Aber ich wünsche mir auch, dass wenn du hier sitzt und das für dich eine Frage ist, Gott, ich will das von dir hören, was ist meine Berufung, dass dieser Gottesdienst ein Schritt auf dem Weg ist, eine Antwort von Gott zu hören. Finde deine Berufung. Ich lese uns nun den Bibeltext vor, Lukas 2, 25 bis 38 in der neuen Genfer Übersetzung. Wer mitlesen möchte, Lukas 2, 25 bis 38, hört genau hin, stellt euch die Frage, was ist die Berufung von Simeon, was ist die Berufung von Hanna, und dann bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich lese. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Heiligen Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen, als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war. Da nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott, und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Das ist der Text zum Thema heute: Finde deine Berufung. Und jetzt frage ich euch, was sind so eure Gedanken? Was war die Berufung von Simeon und für Hanna, so wie ihr das verstanden habt? Und ihr dürft ruhig nach vorne rufen. Ich wiederhole das kurz, dass das mit sozusagen aufgenommen wird. Wer möchte? Ihr müsst euch nicht melden, wenn ihr einen Gedanken habt, ihr könnt es einfach sagen. Was war die Berufung? Wofür haben die gelebt? Was ist ihre Berufung von Gott? Ja. Genau, also Simeon, diese Berufung zu leben, um diesen Messias Jesus zu sehen und das Prophetische weiterzugeben, dass er für Israel entscheidend sein wird, in die eine und in die andere Richtung. Genau. Und Hanna? Genau, ist ihre Berufung, das Wort Gottes weiterzusagen? Genau, danke für die beiden Äußerungen. Ich will das mit euch auch noch etwas vertiefen. Aber bevor ich gleich zum Thema Berufung bei den beiden komme, lasst mich etwas Allgemeines über mein Verständnis von Berufung sagen. Ich denke Berufung immer mit einem christlichen Vorverständnis. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Als Christ weiß ich ja, es gibt Gott. Und ich weiß auch, dass mein Leben eine Gabe von ihm ist, die er mir anvertraut hat, und mein Leben gehört nicht mir. Als Christen glauben wir, unser Leben gehört Gott. Es ist seins. Wir haben es ja ihm anvertraut. Irgendwann jeder in seinem Leben auf verschiedene Art und Weise haben ihm gesagt: Du hast mir das Leben gegeben und ich gebe es dir ganz und ich will für dich leben. Du bist mein Herr und mein Gott. Und deshalb ist die Frage nach der Lebensberufung und dem Sinn des Lebens keine Frage, die ich mir selber beantworte oder die du dir selber beantwortest als Christ. Das ist eine Frage, bei der mir oder uns die Antwort von Gott wichtig ist. Im christlichen Verständnis dreht sich ja die Welt nicht um uns. Da sind wir nicht der Mittelpunkt, sondern da ist Gott der Mittelpunkt. Im christlichen Verständnis geht es nicht darum, dass wir Selbstverwirklichung leben, sondern Gottes Idee in unserem Leben verwirklicht wird. Deshalb ist die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach der Berufung, wofür ich lebe, wirklich eine Frage nach dem Ruf Gottes. Wofür hast du, Gott, mich ins Leben gerufen? Das ist die Frage, die wir Gott stellen, jeder einzelne von euch. Und wir vertrauen darauf und glauben auch, dass die Antwort von Gott uns begegnet. Das Thema Finde deine Berufung ist für mich eine Frage nach der Antwort von Gott für dich. Denk mal darüber nach, was das bedeutet. Auch und gerade in diesem Denkkonzept, die Alternative, ja, Berufung, Gott spricht, Wofür lebe ich? Und Selbstverwirklichung. Ich finde die Antwort auf diese Frage nur allein in mir. Ich muss euch sagen, wenn ich darüber nachdenke, finde ich diese Sache, dass Gott mir zuspricht, wofür ich lebe, viel schöner, als wenn ich mir das selber geben müsste. Der ewige Gott gibt unserem Leben einen Sinn, eine Mitte und einen Zweck. Wie schön ist das? Lasst uns nun als erstes die Prophetin Hannah anschauen. Was war ihre Berufung? Wofür hat sie gelebt? Dass sie Prophetin war, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich will mit euch das noch mal ein bisschen stärker sehen, an ihrer Biografie entlang. Ihre Biografie verläuft ja am Anfang völlig normal im Vergleich zu anderen. Sie wird geboren, sie wächst auf, ganz normal, irgendwann in jungen Jahren heiratet sie und dann lebt sie als Ehefrau, 7 Jahre. Soweit so normal. Wie es weiterging, war für Hannah alles andere als normal. Zuerst können wir vermuten, dass Hannah und ihr Mann keine Kinder bekommen haben. Wie komme ich darauf? Wir lesen später, dass sie ihr ganzes Leben im Tempel lebte, nicht wieder heiratete und Gott diente. Und wenn sie sozusagen als Jungfrau in die Ehe ging, 7 Jahre verheiratet war, dann ist im besten Fall ihr Kind 7 Jahre alt, wenn sie eins bekommen hätte. Mit einem 7-jährigen Kleinkind kannst du dieses andere Leben nicht so leben. Und nicht nur, dass Hannah keine Kinder bekommen konnte, sondern dann starb auch noch ihr Mann. Eine kinderlose Frau, die Witwe wird. Welche Perspektive hat die? Welcher Mann würde eine Frau heiraten, die keine Kinder kriegen kann? Oder zumindest sieht es so aus. Und jetzt stellt euch mal vor, was das für eine Frau bedeutet, die damals ungefähr 25 Jahre alt war. Also es ist negativ geschätzt. Sie war wahrscheinlich jünger, aber nehmen wir mal an, 25 Jahre. Was für ein Leben hat sie vor sich? Ich stelle mir das mal so vor, sie ist deine Freundin, du triffst dich mit ihr, trinkst mit ihr Tee, ihr Mann ist gerade beerdigt, Kinder sind nicht auf die Welt und sie fragt sich, wie geht's weiter, wofür lebe ich, was ist meine Berufung, was ist mein Sinn des Lebens, was sind die Optionen, die sie in ihrer Kultur hat? Nicht viel, keine Kinder, kein Mann und keine Kinder bekommen, da ist wenig Perspektive. Wie geht man damit um? Und jetzt kommt etwas, was ich sehr schön finde, nämlich, dass sie für sich diese Frage nicht selbst beantworten musste. Wofür lebe ich jetzt eigentlich noch? Was bleibt jetzt? Sondern ist ein Gott, der eine Idee für sie hat. Und wie gut ist es eben an dieser Stelle, dass dann Gottes Ruf ihr Leben trifft. Hört einmal, was Gottes Ruf aus dem Leben dieser perspektivlosen jungen Frau gemacht hat. Und ich lese uns jetzt mal diese Verse 36 und 37 und das ist sozusagen am Ende ihres Lebens, wie so ein Rückblick, wie sie ihr Leben gelebt hat. Welche Frau entsteht vor eurem inneren Auge? In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben, sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Das ist eine Frau, zu der Gott redet, eine Prophetin. Ich weiß nicht, wir erfahren das nicht, wie Gott angefangen hat, aber irgendwann muss sie diesen Lebendigen gehört haben und er redet zu ihr. Und Prophetin ist ja nicht nur etwas, was für sie wichtig ist, Gott redet zu mir, sondern Prophet ist jemand, der zu dem Gott redet, für andere. Und das lebt sie. Und dann lesen wir davon, dass Hannah ein Leben im Tempel führt. Sie lebt nicht zuerst für Menschen, sondern eigentlich lebt sie zuerst für den Dienst an Gott, Tag und Nacht, mit Fasten und Gebet. Und das die ganze Zeit ihres langen Lebens. Und stellt euch das einmal vor, was das bedeutet für Hannah. Jetzt mit 84 Jahren, mit 25 oder 24 hat sie angefangen, circa 60 Jahre dieses Leben. 60 Jahre Dienst an Gott im Tempel. Und ich finde diese Frau sehr beeindruckend, weil das, was ich lese, auch wie das später weitergeht, das hat nichts von einer frustrierten, gescheiterten, verbitterten Frau. Überhaupt nicht. Hannah ist eine Frau, die genau wusste, was Gottes Berufung für ihr Leben war. Und ich glaube, das hat sie erfüllt. Und ich will das mal so mit meinen Worten ausdrücken, was ich glaube, wie sie das selber ausgedrückt hätte. Wenn du sie gefragt hättest, Hannah, wofür lebst du? Was ist der Sinn deines Lebens? Dann hätte sie vielleicht gesagt, ich lebe nicht mehr als Ehefrau für meinen Mann. Ich lebe nicht mehr als Mutter für meine Kinder, denn ich habe keine. Gott hat mich berufen, mein ganzes Leben für ihn zu leben. Solange mein Leben dauert, will und werde ich vor ihm sein, Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und ich lebe, um ihm zu dienen. Ich werde seine Worte, die er zu mir spricht, in seinem Auftrag anderen Menschen weitersagen. Das ist es. Dafür hat sie gelebt, 60 Jahre. Diese Berufung lebte Hanna auch und gerade als sie jetzt dem Baby Jesus begegnet. Ja, 8 Tage wahrscheinlich, Jesus kommt mit seinen Eltern in den Tempel. Auch sie traten jetzt, und dann heißt es in Vers 38, auch sie trat jetzt zu Josef und Maria, voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Mit Freude, jetzt ist es da, es ist eine Prophetin, sie erkennt in dieser prophetischen Schau, wer dieser Jesus ist, der Jerusalem, der sein Volk erlösen wird. Und sie spricht zu denen, die ja diesen Messias erwartet haben. Also ich stelle mir Hannah so, wie sie beschrieben wird, als eine alte, aber geistig wacherüstige Frau vor. Seid ihr mal so einen Menschen begegnet, in deren Augen ihr schaut, wo ihr spürt, da ist Lebensweisheit, Lebenserfahrung, die noch total wach sind, aber wo ihr auch etwas von dieser Gottesbeziehung seht. Ich stelle mir das sehr beeindruckend bei ihr vor. Eine Frau, die Jahrzehnte in der Gegenwart Gottes war, wie wird sie dich anschauen? Ich glaube, wir würden es sehen in ihren Augen. Und da ist nicht Frust und Anklage gegen Gott in ihr, sondern eben diese Frau, die den Ruf Gottes gehört hat, die sich nicht von dem, was ihr Leben beeinträchtigt hat, niederdrücken lassen, sondern Gott hat sie hochgezogen und ihr diesen Sinn gegeben, der sie 60 Jahre ihres Lebens erfüllen konnte. Und jetzt will ich von der Hanna einen Bogen zu uns schlagen, zu denjenigen, denen es vielleicht in irgendeinem Punkt ähnlich gehen könnte wie Hanna. Vielleicht bist du aktuell in einer Situation, in der du so deine Lebensoptionen betrachtest und dich fragst, was soll jetzt noch? Was ist meine Berufung? Wofür lebe ich? Du hast vielleicht gesundheitliche Einschränkungen oder du hast Brüche in deiner Biografie oder Dinge, die du als Makel empfindest und du fragst dich, was soll jetzt aus mir werden? Und die gute Nachricht für dich ist, die Antwort, wofür du lebst, was deine Berufung ist, musst du dir nicht selber geben. Lass sie dir von Gott sagen. Gott hat eine Berufung für dich. Und jetzt will ich einfach kurz für Menschen beten, denen das so geht. Wenn du jetzt hier bist, Gott sieht das und dann bete ich für dich. Und wenn du zuschaust am Livestream oder später in den Aufzeichnungen und es ist genau deine Frage, du schaust dein Leben an, du fragst dich, wofür lebe ich jetzt noch? Was bleibt mir übrig? Meine Träume sind zerplatzt, die Möglichkeiten, die ich dachte, die ich habe, habe ich nicht mehr. Und dann bete ich dafür, dass das nicht das Wort ist, das gilt, sondern ein Wort von Gott zu dir kommt, wo du seine Perspektive, seine Berufung empfängst. Jesus Christus, du bist lebendig und du lädst uns ein, dieses Leben mit dir zu leben, als ein Leben, das dir gehört, wofür du die Idee hast, wo du die Berufung aussprichst, wo du den Gedanken hast, wofür du uns geschaffen hast. Und jetzt bete ich ganz konkret für Menschen, denen es an irgendeinem Punkt ähnlich geht wie Hannah, die Verluste haben, die Makel haben, die Einschränkungen haben und nicht mehr wissen, wofür lebe ich eigentlich. Vielleicht gibt es gerade so eine Lebenswende oder irgendeinen Schicksalsschlag oder was auch immer. Du siehst es und du siehst diese Menschen jetzt in diesem Moment. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, für diese Menschen bete ich, dass sie deinen Ruf hören, dass du ihnen direkt sagst, wofür sie leben sollen, was sie einbringen können für dich, was Wert bei dir hat und was ihr Leben erfüllt und auch ein langes Leben tragen kann. Gebe du Perspektive durch dein Reden, wo wir in uns keine Perspektive haben. Amen. Das war Hannah. Jetzt kommt Simeon. Was ist das Besondere an Simeon? Jeder liest ja Texte anders. Ich lese das so persönlich, wie ich die wie ich einfach bin. Und irgendwie in mir entsteht so ein Bild von Simeon als einem Menschen, der so eine ganz enge Beziehung, so fast so eine richtig Freundschaft mit seinem Herrn hatte, auch mit dem Heiligen Geist hatte. Und ich lese euch diesen kurzen Abschnitt zu Simeon nochmal, der uns beschreibt, wie er mit Gott lebte. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihn und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Heiligen Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Also wir hören hier von einem Mann, der die Stimme des Heiligen Geistes ganz natürlich wahrgenommen hat. Vielleicht kennst du das auch, das sind so Gedanken, wo du spürst, das ist Gott, das ist der Heilige Geist. Und er führt ihn jetzt in den Tempel, weil da ist Jesus. Und jetzt kommt der Moment, aber vorher haben wir erfahren, dass der Heilige Geist dem Simeon sagte, du wirst nicht sterben, bis du den Heiland gesehen hast, den Messias Israels. Der lebte also permanente Adventszeit in Erwartung. Deswegen liebe ich auch diesen Text, der passt in die Adventszeit. Heute zweiter Advent. Ein Leben in Erwartung der Ankunft des Herrn. Und das hat sein Leben geprägt. Solange du lebst, ist Advent. Und wenn der Herr kommt, dann bist du am Ziel. Der Ruf Gottes, der Sinn seines Lebens war, in Erwartung auf den Messias zu leben. Das ist wie ein Lebenslauf, der eine Ziellinie hat. Und er wusste, diese Ziellinie ist der Messias. Er weiß nicht, wann das kommen wird, aber er weiß, dass er diese Linie überschreiten wird. Der Herr wird ihn darüber führen und sein Leben dauert und dauert und dauert. Aber er hat dieses, wofür er lebt, ganz stark in sich. Die Ziellinie, mit seinen Augen sollte er den Messias Gottes sehen, die Hilfe und den Trost Israels, das Licht Gottes für die Nation. Und diese Berufung ist Freude und Last zugleich, merkt ihr das? Ich sehe da auch so einen alten, lebenssatten Mann, der sagt, oh Herr, eigentlich ist mal langsam gut, ich will heim, hol mich zu dir, aber ich habe noch eine Aufgabe hier. So einen Menschen habe ich so vor meinem inneren Auge. Und dann kommt der Moment. Der Heilige Geist führt ihn in den Tempel. Er sieht Josef und Maria. Er sieht dieses Baby und er weiß, das ist jetzt die Ziellinie. Das ist der Messias. Und dann begegnet er dieser Familie, diesem Kind und betet dieses kurze Gebet. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Denn du hast deine Zusage erfüllt. Merkt ihr was von? Jetzt bin ich angekommen. Jetzt kann ich endlich heimgehen. Das ist doch ein gutes Leben gewesen, oder? Denk mal einen Moment nach, worin der Wert oder der Mehrwert dieser Berufung bestand. Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, geleitet vom Heiligen Geist, mit dem Ziel, einfach dieses Kind zu sehen und zu wissen, wofür es da ist und das vor den Eltern zu offenbaren. Ein Leben, hat es die Welt verändert? Wo ist der diakonische Auftrag da drin? Wo ist das, wo man Gutes für andere tut da drin? Wo ist das Event da drin? Nix. Und wir sehen daran auch, und ich finde das sehr wichtig, Gottes Berufungen können sehr unterschiedlich sein. Wisst ihr, es gibt diese Berufungen, die die Welt verändern. Als Jesus seine Apostel berufen hat, diese 12, und die, mit denen es dann weiterging, mit den Aposteln, in der Kraft des Heiligen Geistes, hat Gott das Angesicht der Erde verändert und seine weltweite Kirche gebaut. Aber Simeons Berufung war ganz anders. Simeons Berufung war, in der Kraft des Heiligen Geistes auf den Messias zu warten. Punkt. Und den Eltern Gottes Gedanken über Jesus zu offenbaren. Das war's. Dafür hat er gelebt. Mehr erfahren wir nicht. Wenn du an Gottes Berufung für dein Leben denkst, dann stell dir also nicht immer etwas Großes vor. Das kann sein. Das darf sein. Aber darum geht es nicht. Entscheidend für deine Berufung ist, was Jesus Christus dir durch seinen Geist sagt. Es zählt nur, dass du diesen Ruf Gottes persönlich hörst und das tust. Ob du damit viel oder wenig in dieser Welt bewegst, ist egal. Es geht darum, dass du das lebst. Und am Ende sagst du so wie der Simeon, nun kann dein Diener in Frieden heimgehen. Und das war gut. Ich glaube, jeder Christ sollte in sich eine Gewissheit haben, was Gottes Ruf ist, wofür du leben sollst. Dieser Ruf kann ein Leben lang gelten, aber er kann auch einen Lebensabschnitt betreffen. Wichtig ist, erwarte Gottes Reden für dich und lebe nach dem, was der Heilige Geist dir sagt. Und wenn du den Eindruck hast, eine Berufung ist zu Ende, dann frag nach einer neuen. Es gibt auch Berufungen, die parallel sind, ja, wo du merkst, Gott hat mich dafür berufen und Dinge passieren im Leben auch nebenbei. Aber lebe damit. Und das ist eine Frage, die ich dir auch sage. Kennst du das, wo du heute hier sitzt und wo du weißt, dafür hat mich der Herr berufen? Ich erzähle euch ganz kurz eine Sache, wo wir das, Christa und ich, aktuell erleben. Ihr habt das mitbekommen, wir sind aktuell in einer Anbahnung für Pflegekinder. Und da ist ein längerer Prozess. Wir hatten schon vorher Familien in unserem Umfeld gehabt, die Pflegekinder hatten. Das Thema war also immer präsent. Und dann kommt so diese Zeit, wo wir merken, nicht nur Pflegeeltern werden gebraucht, sondern Gott, wir glauben, da ist eine Aufgabe von dir für uns drin. Es bewegt uns länger. Irgendwann haben wir den Schritt gemacht, uns einfach beworben. Wir wissen, wir können Liebe geben. Wir haben ein Spektrum als Eltern und auch eine Ehe, wo wir sagen, die ist stabil und glücklich. Heute feiern wir 18-jährigen Hochzeitstag. Und das haben wir Gott einfach zur Verfügung gestellt. Ob wir jetzt Pflegekinder bekommen oder nicht, das war nicht wichtig, sondern wichtig war, das, was wir empfinden, Gott zur Verfügung zu stellen. Und dann kam am 26. Oktober der Anruf, können wir uns immer noch Pflegekinder vorstellen, sagen, ja, Zwillinge, ja. Und seitdem sind wir Anfang November dabei, eine Anbahnung zu machen. Und wenn alles nach Plan läuft, dann werden wir in der nächsten Woche, werden die bei uns einziehen. Zwei Zwillinge, zwei Jungs, 2 Jahre. Und das ist eine Berufung. Und wie immer bei der Berufung, wir wissen nicht, wie das Ding ausgeht, weitergeht. Wir wissen nur, Gott ruft, wir gehen. Und den Weg gehen wir. Und ihr dürft gerne dafür mitbeten, dass es gut wird. Und ich finde es schön, also für so einen Menschen wie mich, dass der Glaube relevant ist, dass ich dem folgen kann und Abenteuer mit Gott erleben. Es ist super. Und, aber das ist meine Geschichte, mein, wo ich das spüre. Und jetzt frage ich dich, was ist deine? Und ich will einfach Gelegenheit geben, wenn du hier bist und du hast auch etwas, wo du weißt, das ist ein Ruf von Gott, den ich lebe, dann melde dich mal kurz. Und dann kann es sein, dass ich dich nach vorne rufe. Dann erzähle es kurz. Es ist spontan, ich weiß. Aber gib sie mal, Sigi, meldest dich. Meldet sich noch wer? Christian, Mike. Ja, das machen wir jetzt einfach. Komm nach vorne. Sigi, du warst zuerst. Komm nach vorne.
Als ich später eine ganz, ganz intensive Begegnung mit Jesus hatte und ihm mein Leben anvertraut hatte und wissen wollte, wie geht es denn jetzt weiter, und habe gemerkt, Gottesdienst, eine Sonntagspredigt, das reicht mir nicht. Ich muss wissen, wie, ja, was ich in der Predigt letzten Sonntag gesagt habe, wie komme ich von A nach B, wie werde ich denn Jesus immer ähnlicher, wie funktioniert das, was ist mein Job dabei. Da hat es mir überall an allen Kanten an Hilfe gefehlt und ich habe bewusst jemanden gesucht, der mir vorausgegangen ist, der mich akzeptiert, so unmöglich wie ich bin, und mich an der Hand nimmt und sagt, komm, ich helfe dir weiter, ich zeige dir, wie man den Weg mit Jesus geht. Und den gab es nicht. Ich habe keinen alten, vernünftigen Weisen wie den Simeon und die Hanna gefunden. Und das war sehr traurig Und ich habe dann angefangen zu beten, Herr, hilf du mir. Und das hat er auch gemacht, hat mir gute Bücher immer wieder gezeigt, die mir weitergeholfen haben. Und hat mir gesagt, und ich habe gebeten, aber dann lass mich so jemand werden. Und Gott hat mir das bestätigt und hat gesagt, du wirst nicht sterben, bis du siehst, dass die Gemeinde Jesu Christi einen Wendepunkt erlebt, in dem das passiert, was im letzten Kapitel der Bibel steht. Die Frau wird sich aufmachen, also nicht eine einzelne Frau, sondern die Frau als Synonym für die Gemeinde Jesu Christi. Die Frau wird sich aufmachen und ihm entgegengehen, voll Liebe und voll Gerechtigkeit, voll Schönheit, voll vom Abglanz Jesu Christi. Und darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Dafür arbeite ich und komme aus einer Zeit, wo Frauen nichts gegolten haben und ich wusste, ich habe da drin einen Job. Und mittlerweile nehme ich von diesem Job schon viel mehr wahr. Halleluja.
Super, danke schön. Christian, magst du?
Ja, so ganz sortiert ist das jetzt wahrscheinlich nicht in meinem Kopf, aber ich fange mal mit dem an, was ich sicher weiß, weil es mich schon viele Jahre begleitet, beschäftigt. Also, als ich mit der Schule fertig war, da hatte ich diese Frage nach Berufung ganz konkret, ganz stark, weil bis dahin war mein Leben irgendwie immer mit einem Ziel vor Augen. Erst der Realschulabschluss, dann das Abitur und dann stand ich da und da war eine große Strecke Weg und ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich mich orientieren soll. Und da habe ich mich zum ersten Mal mit der Frage beschäftigt, was ist denn Gottes Berufung? Und ich wollte das. Ich wollte das, dass Gott mir das zuspricht, was meine Berufung ist. Wobei ich merkte schon, das war eingeengt. Das war auf diese Fragestellung des Berufs zum Broterwerb ausgerichtet. Und dann hatte ich so einen Prozess, ich würde mal sagen, so anderthalb Jahre hat das etwa gedauert. Und dann hat Gott tatsächlich über viele Prozesse, das zu erzählen, würde jetzt den Rahmen sprengen, mir wirklich diese Berufung gegeben, Lehrer zu werden. Und das mache ich jetzt seit 24 Jahren, also wenn ich das Referendariat mitrechne. Und das ist schon ein tolles Geschenk. Also ich erinnere mich an meine erste Stunde nach, also das Studium war hart für mich, 6 Jahre, hat mich an meine Grenzen geführt und als ich dann das erste Mal vor so einer 5. Klasse stand, meine erste Stunde gehalten habe und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. Ich bin am Ziel. Das war noch nicht das Ziel, aber irgendwie schon ein ganz wichtiges Etappenziel. Ja, und dann kann ich schon sagen, dass ich viele Jahre, also Jahrzehnte, immer noch das Gefühl hatte, also ich mache das, was ich am liebsten machen würde. Also ich gehe morgens zur Arbeit und es gäbe eigentlich nichts, was ich lieber machen würde als das. Und dann kriege ich dafür auch noch Geld und gar nicht wenig und habe noch Ferien und all die schönen Vorteile, die so ein Lehrer hat. Genau. Jetzt so die letzten 2 Jahre wird diese Berufung, ich merke, die wird jetzt wahrscheinlich irgendwie nochmal konkretisiert, geschärft, weil ich habe so ein paar Krisen hinter mir die letzten 2 Jahre, auch Corona-bedingt vielleicht, Umbrüche in mir, in der Schule, ich weiß es noch nicht, kann ich nicht genau sagen. Also im Moment ist es so, der Spaßfaktor ist so ein bisschen weggegangen, aber ist ja gut, ich meine, 20 Jahre ist schon auch eine lange Zeit gewesen, ich will nicht undankbar sein und ich bin auch jetzt nicht pessimistisch, aber ich bin im Moment so ein bisschen am Neuorientieren. Und geistlich, was meine Berufung geistlich ist, also da bin ich schon mehr noch am Tasten. Also in die Gemeindeleitung bin ich ja gekommen, weil Menschen das für mich gesehen haben. Ich selbst konnte das nicht sehen. Zum Gemeindeleiter bin ich gekommen, weil ich sagte, ich habe die schlechte, also ne, das, also ich sage ehrlich, wie ich hier sein muss.
Sei ehrlich.
Ich habe die schlechtesten Karten, eine gute Ausrede auf den Tisch zu legen. Alle anderen haben irgendwie mehr zu tun, mehr Verantwortung noch in Familie und in Beruf und so weiter. Ich habe am ehesten noch die Kapazitäten und die Freiheiten. Aber da muss ich schon sagen, dass das dann im Laufe der Jahre von Gott schon auch bestätigt wurde. Also heute ist es nicht mehr, ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass es einfach nur, ich bin irgendwie der am wenigsten Nein sagen konnte oder so. Das ist schon positiver gefüllt. Aber warum ich mich jetzt eben gemeldet habe, ist, weil ich gerade auch in diesem Kontext mit dieser Aufgabe Gemeindeleiter mir auf guten Rat von, weiß nicht, Büchern, Vorträgen, ich kann nicht mehr genau sagen, wer es war, aber gesagt, ich habe mal 3 Tage einfach mir Zeit genommen, Stille, bin nach Lachen gefahren, zu so einem Diakonissenhaus, wo ich Ruhe hatte und einfach nur mal hören, was Gott in mein Leben hineinspricht. Also persönlich, aber auch gerade mit dieser konkreten Frage, Gemeindeleiter jetzt zu sein. Und es war erstaunlich, weil ich habe mich am ersten Abend nach dem Abendessen auf so ein Gebetsbänkchen gesetzt und die Frage Gott gestellt und die Antwort kam sofort. Also das habe ich so nicht erwartet und auch noch nicht oft in meinem Leben erlebt. Und die Antwort war, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das ist die Berufung, die ich im Moment spüre und die mich im Moment herausfordert. Und ich merke, wie seitdem viele Dinge in meinem Leben oder in mein Leben hinein, in mein Blickfeld geraten sind. Also ich sage mal zum Beispiel das kontemplative Gebet, mit dem ich so vor 2 Jahren begonnen habe. Wo ich heute einfach weiß, auch wenn ich das noch nicht erklären kann, wieso, weshalb alles und wohin, aber ich weiß, das war ein ganz wesentlicher Teil. Und dieser Weg hin in das Reich Gottes, in Jüngerschaft, also wirklich Jesus ernst nehmen in dieser Frage, werde Jünger und machet Jünger. Das spüre ich im Moment ganz neu und das fordert mich heraus, aber es macht mich auch wirklich, es bringt mich in einen Zustand freudiger Erwartung, was Gott da vorhat.
Dankeschön, richtig gut. Mike, magst du auch noch? Also ich mag gerne hören, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das unheimlich interessant. Deswegen Mike, Berufung, Gott spricht zu dir.
Ist immer klasse, nach Christian reden zu dürfen. Es ist, ja, ich fange auch mal bei dieser entscheidenden Frage an, weil wann machst du dir das erste Mal so aktiv Gedanken um deine Berufung? Bis zum Ende der Schule planen andere für dich. Ne? Du hast eine Schulpflicht in diesem Land, man kann dem recht früh schon aus dem Weg gehen, aber ich habe dann auch, wie Christian auch, Realschule, dann Abitur gemacht und so die Frage, was dann? War dann auch noch froh, dass man zu der Zeit noch eine Zwangsunterbrechung hatte mit Zivildienst oder Bundeswehr, dass man nicht gleich sich entscheiden musste. Und wenn mein Papa da sitzen würde und ich würde sagen, ich bin so fromm geprägt, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich dann denke, er ist daran schuld, aber das ist es nicht. Also ich hatte so einen Eindruck, dass wenn du wirklich Christ bist und dann gehst du in den vollzeitlichen Dienst, so Pastorending oder mindestens irgendwie Gemeindepastor oder Missionar und hat immer gedacht, das wollte ich nicht. Ich wollte kein Pastor sein. Ich habe immer gedacht, Wille Gottes ist diametral, also komplett Gegensatz zu dem, was ich möchte. Weil nur dann ist das Opfer groß genug und die Demut. Und dann, wenn ich mich klein mache, dann kann der Herr groß werden. Und hatte gedacht, okay, scheiße, dann muss ich wohl irgendwie nach Afrika oder Asien oder Traktate in der Fußgängerzone verteilen oder sonst irgendwas, wo ich ja nicht wirklich Bock drauf hatte. Und dann Gottes Reden zu erleben, zu sagen, was macht dir denn Spaß? Ja, Flugzeuge machen mir Spaß. Und das ging nicht. Pilot hat der Herr einen Strich durchgemacht. Ich bin heute sehr, sehr dankbar drum. Also das war, ich wollte dann Pilot werden. Der Herr hat dann aufgrund eines medizinischen Zeugnisses, was eigentlich lächerlich ist, ich habe Allergien und die haben dann gesagt, ich bin nicht flugtauglich deswegen, aber das war super. Also da will ich halt Ingenieur werden, da werde ich Maschinenbauingenieur. Und es war so dann nicht aufgrund eines großen Redens Gottes, sondern eher so eine, hey, du hast die Freiheit Du hast es zur Disposition gestellt, aber du hast die Freiheit zu tun, wozu du von mir begabt worden bist. Tu das. Und das mache ich jetzt, mir geht es ähnlich wie dem Christian. Ich liebe meinen Job, natürlich mit Höhen und Tiefen. Ich bin jetzt mit meiner Firma schon Silberhochzeit gefeiert, 3 Monate bevor ich die mit meiner Frau feiern werde. Bin also immer noch bei dem Laden, bei dem ich angefangen habe. Und hatte vor, in der Kleingruppe habe ich es erzählt die Woche, ne? Ich hatte vor ein paar Jahren, da waren wir beim ICF in Zürich. Also eigentlich war Jessi da und wir sind als Familie quasi nur als Begleitprogramm mitgefahren. Und wir sind dann da morgens in dem Lobpreis in der Samsung Hall und riesen Leinwand und cool gemachter Lobpreis. Und wir haben das Lied gesungen, jetzt weiß ich es auch wieder, wo die Textzeile ist, The Lord is in this place. Und wir haben es oft wiederholt und oft wiederholt. Und ich bin im Lobpreis, ich war sowieso schön bewegt. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ob ich sonst schon mal so ein großes Bild gehabt habe, aber dann sehe ich mich in der Hüdag auf meinem Arbeitsplatz. Ich sehe das Großraumbüro, in dem ich bin. Ich sehe den Schreibtisch. Und dann wie so ein Science-Fiction-Ding, wie so eine Beamer, Scotty Beam Me Up-Ding. Weißt du, wie von oben dann so ein Kraftfeld kommt auf meinen Platz und von da so wusch, wie so eine Welle über den Fußboden sich ausbreitet in dem ganzen Raum. Und ich denke so, oh, the Lord is in this place. Ich sehe meinen Arbeitsplatz, denke so, boah, krass, ich glaube, ich bin da, wo ich hingehöre. So.
Amen.
Amen.
Dankeschön. 3 Beispiele, 3 unterschiedliche Beispiele. Gott sieht dich. Und diese Frage Berufung, da ist für jeden von euch eine Antwort drin oder mehrere Antworten, je nach Lebenssituation. Und jetzt will ich einfach für die beten, die sagen, ich brauche ein frisches Reden Gottes. Die jetzt nicht das so klar haben. Und wenn dir das so geht, du hier bist und sagst, du willst ein frisches Reden Gottes, kannst du einfach aufstehen und dann bete ich für dich.